Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Ich begrüße jetzt Johann Lafer bei mir. Der gehört zu den prägendsten Persönlichkeiten der deutschsprachigen Kulinarik. Viele kennen ihn, ich bin zum Beispiel mit dir aufgewachsen als Fernsehkoch, aber dein Weg in der Spitzengastronomie hat ja ganz woanders begonnen, als Sternekoch, Chefpatissier bei Witzigmann und dann warst du ja auch erfolgreicher Unternehmer. Was dich ausmacht und worüber ich heute gerne mit dir reden will, ist dieses Talent, das du besitzt, dich immer neu zu erfinden, wo während andere wahrscheinlich schon auf dem, was sie erreicht haben, aufbauen würden oder sich darauf ausruhen möchten. Vor ein paar Tagen hast du jetzt auch deine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Ja. Und die Frage, die ich heute stellen möchte, ist, was hält dich eigentlich in Bewegung, wenn du eigentlich schon alles erreicht hast? Und meine erste Frage ist eigentlich die, wie geht's dir?
Es geht mir, ich sag mal so, das, was immer der Arzt sagt, den Umständen entsprechend. Das ist jetzt nicht irgendwie ein so ein lapidarer Satz. Es ist wirklich so, denn eine Therapie, die so gravierend ist wie bei mir mit der Chemotherapie, hat zur Folge, dass es nicht jeden Tag gleich gut geht. Das sind Phasen, die sind besser, Phasen, die sind schlechter. Aber ich weiß es mittlerweile, weil ich schon einige Zyklen hinter mir habe und ich schon mittlerweile auch ungefähr abschätzen kann, innerhalb dieser 3 Wochen, wann diese Tage sind, und dementsprechend reagiere ich auch. Ich bin natürlich nicht immer dann präsent, leistungsfähig, muss vieles absagen, aber ich versuche trotzdem eine gewisse Grundpräsenz für mich in Anspruch zu haben, weil ansonsten würde ich mich zu sehr in mein Schneckenhaus verkriegen und zu viel darüber nachdenken, im Detail über das, was in mir vorgeht, und das möchte ich mit diesen Aktivitäten, so wie hier heute in Graz, ein bisschen unterbrechen.
Warum hast du es öffentlich gemacht?
Ich konnte nicht mehr. Es gab mehrere Einblicke und Gründe dafür, aber der ausschlaggebende Moment war der Fernsehgarten vor 14 Tagen, als ich dort aufgetreten bin bei einem Koch-Battle und ich mit einem Moped hier aus dem Buchmuseum vorgefahren bin, in einer Rockerjacke und mit einem Stirnband und natürlich dann quasi mit noch so 3-4 Pflaumenhärchen, 25 Kilo weniger. Und nach dem Fernsehbericht war eine Invasion von Zeitungsberichten und von Spekulationen. Also zum Beispiel Midlife-Crisis, neue Freundin, welche Abnehmspritze nimmt der und was weiß ich was alles. Und ich habe das natürlich bewusst immer durch Lügen und durch Ausreden versucht zu umgehen. Ja, mir geht es im Moment nicht gut, oder ich bin am Abnehmen, bewusst am Abnehmen, oder wieso sind sie so schlank geworden? Man sieht ja auch, ich habe in allen, wo ich auftrete, und dann ist diese Baskenmütze oder in dem Fall diese Mütze jetzt auf, merkte jeder sofort, warum hat er eine Mütze? Der hat nie eine Mütze gehabt. Sein Markenzeichen war der Schnurrbart. Und dann habe ich natürlich mich mit meiner Familie beratschlagt, was machen wir jetzt? Und dann haben wir gesagt, okay, es gibt ein Interview für die Bilder am Sonntag und es gibt einen Post von uns in den sozialen Medien. Und damit muss es gut sein. Und das war so. Das hat natürlich zur Folge gehabt, dass danach eine Invasion von Glückwünschen, aber auch zum Teil natürlich von Ratschlägen und sonstigen Dingen auf mich zukam. Aber ich muss sagen, es hat mich dann befreit, weil ich jetzt einfach dazu stehe und ich nicht immer Versteckenspiel machen muss. Es ist nicht der richtige Weg. Ich schäme mich fast ein bisschen dafür, weil es ist mein persönliches Schicksal. Es hat mit niemandem was zu tun. Aber vielleicht macht es auch Menschen Mut, weil millionenfach Leute haben ja Krebs. Und deswegen ist es vielleicht auch ein gutes Zeichen, dass man damit auch nicht immer so im Kämmerlein nur mit sich im Schicksal hadern darf, sondern auch so ein bisschen die Öffentlichkeit mit einbezieht. Und wenn ich das alles, was ich mir wünsche, auch gut schaffe, dann ist es auch vielleicht für viele eine Motivation, das durchzustehen, das durchzukämpfen und auch anderen Mut zu machen und zu sagen, ja, guck mal, der Johann, der hat das auch irgendwie hingekriegt. Das schaffe ich auch. Das könnte auch was anderes sein.
Aber es entspricht ja vielleicht auch ein bisschen deinem Sein, dass du hättest ja auch sagen können, ich sage den Fernsehgarten ab, dann habe ich wieder ein bisschen länger Ruhe.
Ich habe schon so oft abgesagt, immer wieder. Und ich habe in letzter Zeit ganz, ganz viele auch sehr, sehr wirklich für mich personenbezogene Dinge absagen müssen mit einer scheiß Ausrede. Also wirklich, das muss man sagen, man lügt. Und Und dann ist natürlich das, dafür können aber die anderen nichts. Mhm. Und da habe ich mir gesagt, Mensch, Meier, irgendwann fällt dir das alles auf die Füße. Irgendwann wirst du dann so auch mit einem Beigeschmack behaftet sein, dass es besser ist, geh ehrlich damit um. Und meine Mutter hat damals gesagt, 1976, als ich weg bin, sagt sie mir, Mensch, merk dir einen Satz, den habe ich immer von meinem Großvater gesagt bekommen, mit dem Hut in der Hand kommst du durch das ganze Land. Und das ist etwas, das habe ich natürlich nicht immer so präzise und exakt und immer lückenlos verfolgen können. Mhm. Aber in der Situation war es dann einfach Zwang der Notwendigkeit, ehrlich zu sein. Und heute bin ich erleichtert, weil wenn ich jetzt hier durch die Halle gehe und wenn ich auf der Straße bin oder im Flugzeug bin, dann ist ja keiner da, der sagt, guck mal, wie sieht denn der da aus oder der Arsch sitzt jetzt hier, sondern man hat eine gewisse Form von Respekt, man akzeptiert das und das ist für mich das, was das Wichtigste ist. Der Rest ist nicht wichtig für mich.
Hattest du, prinzipiell war in deinem Leben immer ein Erfolg nach dem nächsten?
Naja, da gibt es auch Misserfolge, gibt's auch, ist alles gut, es ist ein gesundes Verhältnis, dieses ist auch das Leben schlechthin. Mhm. Man kann ja nicht immer sagen, ich bin nur auf der Gulaschsuppe gesessen. Das kann, glaube ich, niemand von sich behaupten. Mhm. Es gab viele Rückschläge auch. Aber Gott sei Dank, toi, 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 durch vereinte Kräfte, durch die Familie, durch Glück zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle zu sein, hat man natürlich dann immer wieder, und das hat auch was mit diesem ständigen Neuerfinden zu tun, nämlich das ist quasi der Zwang der Notwendigkeit, aus der Situation etwas Neues zu machen, um sich von der alten Situation zu befreien. Mhm.
Aber du hast nach wie vor die Energie in dir, auch jetzt, dass du sagst, du...
Ja, das würde ich so jetzt nicht hundertprozentig unterschreiben, dass jetzt die Bäume alle umgesetzt werden können von Hand. Da brauche ich vielleicht auch eine Baumaschine oder einen Bagger dazu. Aber wie gesagt, ich bin sehr guten Willens und sehr guten Mutes, dass ich das wieder zurückbekomme. Das Schlimmste für mich ist nicht die körperliche Konstitution, sondern ich habe keinen Geschmack und kann nichts essen und habe offene Finger. Und das ist eben das, was natürlich für jemanden, der ein Motto hat, ein Leben für den guten Geschmack, das ist verdammt hart. Das muss ich sagen, das wünsche ich niemandem, egal ob der Koch ist oder nicht, aber... Mit Strohhalm heute essen zu wollen oder zu jemandem sagen, kannst du mir das pürieren, weil ich das sonst nicht essen kann. Ah, das ist verdammt schwer. Das fehlt mir schon sehr.
Mhm. Gibt es auch etwas, wovon du sagst, das ist dir heute wichtiger, als es noch vor 5 Jahren wichtig war?
Das ist fast alles. Ja? Also das kannst du ja, wenn da vor dir 3 Professoren gegenüberstehen und dir dann sagen, Frau Larfe, Herr Larfe, jetzt müssen wir mal was Ernsthaftes besprechen. Und du vorher keine Ahnung hattest, also dass du Krebs hast und dass es so ist, ist ja schon mal erstmal klar, das müssen sie ja da sagen. Aber dass dann plötzlich eine Therapie kommt in diesem Ausmaße mit den Inhalten und dass es so brutal ist, das willst du erstmal nicht wahrhaben. Mhm. Und da ist auch in der Sekunde, das ist wie wenn beim Kino, glaube ich, der Vorhang zugeht. Das ist dann das, was hinter dem Vorhang ist. Das hast du nicht mehr bewusst im Kopf.
Aber was machst du heute bewusster als früher?
Och, ich versuche jeden Tag, Dinge wahrzunehmen, bewusst wahrzunehmen. Alles, was ich sehe, wenn ich jetzt hier die Kollegen begrüße, dann ist es für mich ein sehr emotionaler Moment. Mhm. Natürlich im Hinterkopf, das darf man jetzt nicht aussprechen, aber jeder wird sich denken, was ich denke. Mensch, was verbindet uns, was hat uns verbunden, was wird in Zukunft aus der Verbindung oder was auch immer. Das ist jetzt vielleicht eher dramatisch ausgedrückt, aber das ist das wahre Leben. Wir sind Gast auf Erden und man muss mit den Dingen klarkommen. Aber ich habe immer niemals den Wunsch geäußert, Mitleid zu bekommen, sondern wenn man mich so nimmt, wie ich bin, dann bin ich sehr glücklich, weil dann nimmt man mich so, wie ich bin und man geht mit der Gegenwart so um und nicht irgendwie, ach du Armer, und wie siehst du aus? Und das, das ist dann schlecht. Das ist nicht das, was ich mir wünsche, sondern ich möchte ganz normal im Kreise dieser Gesellschaft sein und möchte die Dinge so sehen, wie ich sie sehen kann, wie ich sie auch sehe, wie ich sie bewusst wahrnehme. Und sollte es irgendjemand geben in dieser Runde, wo ich mal in meinem Leben vielleicht in einer Situation nicht so mich verhalten habe, wie man sich das gewünscht hat, dann hoffe ich, dass jetzt vielleicht ein Moment gekommen ist, wo man bestimmte Dinge vergisst und sagt, naja, Schwamm drüber, Leben geht vorwärts.
Wenn wir jetzt über das Jetzt reden, ja, du blickst du auf eine lange Karriere zurück in der Gastronomie, Spitzenküche, Status quo, Gastronomie, Spitzenküche jetzt. Was läuft gut und was läuft falsch, deiner Meinung nach?
Zunächst mal muss man sagen, die Entwicklung der letzten 30 Jahre ist phänomenal. Ich meine, wenn man sieht, Österreich hat, glaube ich, im Verhältnis zu Frankreich mehr Sterne-Restaurants, wenn man die Grundfläche des Landes zugrunde legt. Wenn man Deutschland sieht mit nahezu 400, 370 bis 400 Restaurants mit Michelin-Stern, der neue Michelin-Führer kommt ja bald raus. Dann muss ich sagen, also als ich angefangen habe bei Witzigmann 1980, 81, dann war das ja so fremd wie, keine Ahnung, wenn heute einer sagt, aus der Oststeiermark, ich gehe jetzt zur NASA und versuche Astronaut zu werden, so ungefähr muss man sich das vorstellen. Es ist salonfähig geworden, man kann damit was anfangen. Es ist eine grundsätzliche strukturelle Verbesserung der Gastronomie eingetreten. Es ist eine Aufgeklärtheit, ein Bewusstsein wahrgenommen worden, was ist Spitzengastronomie. Es ist eine generelle Weiterentwicklung der Personen, die das, den Beruf lernen und ausüben, in Verbindung mit den landwirtschaftlichen Produkten eingetreten. Und zu guter Letzt natürlich, es ist eine neue Situation entstanden der Gastfreundschaft, die es ja früher so nicht gab. Früher gab es ja eher das Bewirten, das normale Bewirten, aber heute ist das ja so facettenreich. Und deshalb muss ich sagen, das ist ein großes Plus für die Gesellschaft, die Entwicklung, für all das, was wir erleben dürfen, für auch die Abwechslung eines Lebens, was es ausmacht. Aber nichtsdestotrotz muss man auch sagen, ist ja auch immer noch das Thema Wirtschaftlichkeit, Personal. Das ist ja notwendig, um den Inhalt zu erfüllen, um auch erfolgreich zu sein. Und deswegen muss ich sagen, gucke ich auch ein bisschen natürlich immer wieder mit einem gewissen Fragezeichen hinter die Kulissen, weil es wird schwierig sein, das sehr alles erfolgreich zu machen.
Wenn du dir jetzt einen jungen Koch anschaust, der seine Ausbildung gemacht hat und plötzlich heißt auch, weil es einen Personalmangel gibt, der wird jetzt mit 23 Küchenchef. Sagst du, da fehlen noch sehr viele wichtige Schritte dazwischen. Man wird zu leicht und man braucht auch ein bisschen die Grundlage dafür.
Also man muss unterscheiden zunächst mal zwischen einem wahren Talent, wie im Fußball der Herr Karl oder noch andere junge Leute wie Goretzka und so war. Das sind Ausnahmetalente, denn ist irgendwas...
Du nennst nur Deutsche, du denkst
ja, Österreich. Ich bin in Österreich nicht so konfirm, ich kenne jetzt nicht diese Superstar, der Haaland, oder kann man noch andere Leute nehmen. Ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Ja. Das sind natürlich von Gott begnadete Talente, die, oder Alaba zum Beispiel, die haben ein Schicksal in die Wiege gelegt bekommen, durch was auch immer. Das sind aber Einzelpersonen. Fleiß, Erfahrung und Inhalt ist die zweite Version. So, und da muss man natürlich gucken, dass man zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle ist. Das muss man einfach sagen. Und das ist natürlich das, was ein Koch wissen muss. Wenn ich nicht dieses Grundsatztalent habe, wie diese Fußballspieler, dann muss ich mir das Talent natürlich erarbeiten, beziehungsweise auch, ich muss mir Erfahrungen aneignen. Und da ist natürlich immer die Frage, was ist das Endziel? Ist es das Endziel, dass ich morgen in der hochgeschätzten Rolling Pin-Ausgabe stehe, oder ist es das Endziel, dass ich ein sehr rundes, tolles, wirtschaftliches Unternehmen habe, langfristig gesehen? Und wenn ich diese Frage beantworte, ob ich das jetzt machen möchte, um einfach einen geilen Effekt zu haben in irgendeiner Form, dann ist es in Ordnung. Wenn ich aber langfristig, ich sage jetzt mal langfristig, nachhaltig etwas bewegen möchte, Unternehmer sein möchte, selbstständig sein möchte, ich glaube, da bedarf es mehr dazu, nicht nur gut kochen zu können oder vielleicht ein netter Mensch zu sein, sondern das ist sehr, sehr facettenreich und da hilft natürlich auch eine allumfängliche, weitere, wissenswerte Ausbildung.
Jetzt gibt es aber Köche, die mit 25 ein Restaurant öffnen, weil sie meinen, sie sind fertig, sie sind bereit dafür, fallen aber mit 27 auf die Schnauze, müssen zusperren, weil es einfach der wirtschaftliche Teil halt auch noch dazu kommt.
Ja, das ist natürlich heute so, dass es gibt sicherlich ganz viele Hilfsmittel, sei es Buchhaltung oder auch sonstiges, aber es ist ein Unterschied, ob ich mich nur heute in der Küche um Einkauf und Kochen konzentriere, also auf das konzentriere, sondern auch das ganze Unternehmen oder Selbstständigkeit verkörpern muss. Deswegen kann ich immer nur sagen, Geduld. Das ist ja bei Köchen, da schließe ich mich mit ein, nicht immer die Haupttugend. Man will sehr schnell sehr viel. Aber ich kann in meinem Leben etwas sagen, was ich zusammenfassend jetzt nur sagen kann, weil früher hatte ich die Erfahrung nicht. Es kommt alles, wenn man die nötige Souveränität an den Tag legt. Es ist nicht immer nur, das muss ich morgen sofort machen, sondern ich sage so viele Dinge bei mir im Leben, wo ich oft an irgendwas vorbeigehe und denke mir, Mensch, Maja, denkst du mal da? Und irgendwann kommt da ein Zusammenhang mit diesem Thema, dass ich jetzt vor 50 Jahren exakt auf dem gleichen Tag hier in der Messehalle bin, wo da mich jemand gefragt hat, als ich da in der Mannschaft der Küche war, ob ich nach Berlin gehen möchte. Das kannst du doch nicht planen. Also weder Rolling Pin hat das gewusst, noch ich selber habe nur jetzt recherchiert aufgrund der tatsächlichen Einladung, dass es derselbe Tag war. Mhm. Da siehst du, das Leben ist sicherlich in bestimmten Dingen vorprogrammiert. Mhm. Und das kannst du manchmal nicht erklären, warum das so ist. Vielleicht ist es auch jetzt falsch, was ich sage, aber ich sage manchmal, das ist jetzt kein Zufall. Das kann kein Zufall sein, dass heute die Rolling Pin Convention ist, dass ich vor 50 Jahren exakt hier auf der Messe stand, dass ich dann ins Ausland bin, dass ich jetzt in einer ganz anderen Situation wieder zurückkomme, dass man über den Erfolg reden kann oder über die Misserfolge reden kann in den 50 Jahren. Wer hätte das Drehbuch schreiben sollen? Ich wüsste nicht, wer. Ich hätte selber nicht gekonnt, weil ich so eine Fantasie gar nicht haben würde.
Aber Sie haben ja auch kein Role Model in dem Fall gehabt, wo Sie sagen, dass genau so, wie der das gemacht hat, würde ich es auch gerne machen. Die Jungen haben ja jetzt wahrscheinlich auch durch alle Tools, die es gibt, viel mehr Role Models. Das heißt, vielleicht wollen sie auch den Erfolg teilweise ein bisschen zu schnell oder zu sehr herausfordern.
Ja, das ist natürlich jetzt nicht zu pauschalisieren. Da gibt es ja Leute, die wirklich in sich ein Talent tragen und auch den Fleiß haben und den Ehrgeiz haben, wirklich nachhaltig auf lange Sicht etwas zu machen. Und andere sehen natürlich sofort den Effekt und sehen natürlich auch die Bühne, auf die sie stehen wollen und können. Und natürlich tun sie alles dafür, um das möglichst kurzfristig zu erreichen. Mhm. Aber es ist leider nicht pauschal für jeden Einzelnen erklärbar. Mhm. Da kommen so viele auch äußere oder Umfeldumstände dazu, dass jeder irgendwie durch irgendetwas veranlasst wird, so etwas zu machen. Wenn uns einer gesagt hätte, vor 5 Jahren, dass Rezepi oder auch Hessen-Blumenthal in einem Zusammenhang in der Öffentlichkeit, sagen wir, in Schieflage gerät, jetzt nicht falsch verstehen, jeder kann machen, was er will, dann hätte ich alles gewettet, was ich hätte oder was ich hatte, dass es niemals bei solchen Vorbildfunktionen, wo wir alle hingebildet sind, wo wir 6 Monate vorher einen Tisch reserviert haben, wo wir die Hälfte anbezahlt haben, um einmal bei diesem Idol zu essen, dass das so eine Kehrtwende nimmt. Mhm. Oder als einer damals vielleicht im Drehbuch geschrieben hätte, dass in den 11 Towers die Flugzeuge reinfliegen. Ich meine, so eine ausgebildete Fantasie, so schwindelt, kann es ja gar nicht sein. Aber daran sieht man, nichts ist unmöglich, sowohl im Negativen, also auch im positiven Sinne. Ich kann nur jedem den Tipp geben, aus meiner Erfahrung, nicht immer nur links und rechts zu schauen. In dich hineinzuhören und zu schauen und versuchen, einen USP dir anzueignen, eine gewisse Eigenständigkeit, eine gewisse Charakterstärke, eine gewisse Wahrnehmung, damit du einfach, wie soll ich sagen, ja, irgendwann mal zu dir stehst. Ich habe damals mein Restaurant zugemacht, das ist jeden Tag voll gewesen. Wir haben Millionen Umsätze gemacht. Ich sagte zu meiner Frau und zu meinen Mitarbeitern, Leute, ich komme aus der Oststeiermark. Ich sehe den Sinn nicht mehr an 20 Creme Fraiche-Tupfen und einem Dillzweig und einem Herrn Dolase, der dann sagt, also das ist nicht mehr zeitgemäß. Da muss ich sagen, Leute, das war für mich dann einfach nicht mehr verständlich. Ich habe es auch nicht mehr verstanden. Was meint der damit? Oder wo muss ich denn jetzt hin? Oder was muss ich denn machen? Oder welche Spinner müssen jetzt noch kommen, um das nochmal anders zu machen? Dann habe ich gesagt, nein, bist du das? Willst du das? Nein. Dann bleibt ja nur die logische Schlussfolgerung zu sagen, Ende. Mhm. Und das habe ich konsequent durchgezogen. Und heute sagen viele, ja, Johann, du hast zur richtigen Zeit die richtige Entscheidung getroffen. Das wusste ich damals natürlich nicht.
Kocht man heute eigentlich noch für die Gäste oder vielmehr für...
Ja, die Frage müssen Sie nicht mich stellen, ich bin der Gast, ich esse da. Aber in der Tat, manchmal wirklich, ist wirklich kein Witz jetzt und das ist wirklich nicht, das sind Ausnahmen, das zu sagen, aber es kommt mir oft schon die Frage über den Lippen beim Rausgehen, ob man den Koch nicht mal fragen möchte, ob er das selber schon mal gegessen hat. Das ist wirklich kein Witz, weil diese Grenze zwischen Selbstverwirklichung und zwischen, sagen wir mal, Lust machen auf Essen mit Inhalt ist sehr nah beieinander. Und dass es kippt, oder dass man dann irgendwas macht, was nicht mehr in die richtige Richtung geht, was ich schon gar nicht leiden kann, wenn dann Leute sagen, ja, das war jetzt eher langweilig, nicht einfallsstark. Dann denke ich mir mal, du musst erst mal lernen, was das Einfache ist, nämlich wenn es präzise gut gemacht ist, bevor das Einfallstarke oder das sehr Kreative kommt. Und ich meine, vielleicht auch ein Tipp jetzt hier bei diesem Podcast für alle, die jetzt zuhören. Das gibt ein Geheimrezept eigentlich für das Wahrnehmen von Essen. Wenn man 3 Tage danach von jemandem gefragt wird, du warst doch da und da zum Essen, was gab's denn da? Und wenn man dann wirklich nicht spontan und relativ präzise genau beantworten kann, was es gab, dann war das kein Erlebnis. Das war nur Nahrungsaufnahme, weil man dort war und Hunger hatte. Aber wenn ich noch beschreiben kann, mit meinen eigenen Worten, da gab es die Jakobsmuschel zweifach gefüllt mit schwarzen Trüffel und dann der Schaum von sowieso, dann hat mich Essen berührt. Dann habe ich etwas, was mich wirklich emotional mitgerissen hat. Und das ist etwas für mich, wo ich sage, ja, das ist ein Teil, das wirst du nie schaffen. Du wirst niemals, auch im Zusammenhang mit deinen Gästen am Tisch, kommt darauf an, ob es ein Geschäftsessen ist, ob es ein privates Essen ist, ob es zu zweit ist, ob es einen bestimmten Grund zum Feiern gibt, das haben alles Umstände. Aber ich meine, ich gehe immer noch essen. Ich gehe nicht in eine Disco oder ich gehe nicht in eine Bar, sondern ich gehe immer noch in ein gutes Restaurant, unter Anführungszeichen. Und das hat jetzt nichts mit Michelin-Sternen zu tun. Selbst wenn ich nur eine Frittatensuppe esse, dann kann ich aus meiner Sicht wirklich feststellen, ob diese Suppe wirklich von Rindfleisch und von Knochen so gekocht ist, dass ich einen gewissen Geschmack vom Fleisch habe. Mhm. Oder ob es irgendwas ist, so Pseudo-Rindfleischsuppe mit irgendwelchen Streifen von Pfannkuchen, dann ist es vielleicht nicht mit der exakten Liebe gemacht, wie ich mir das wünsche.
Mhm. Sie haben ja quasi das, was wir heute alles unter Fernsehkochshow verstehen, aufgebaut. Das war ja damals
85.
Das war damals unique.
Ja.
Wenn Sie es aus heutiger Sicht sehen, weil es ist ja inzwischen hat jeder Sender seine eigene Kochshow, ja. Manche haben auch mehr. Ist das jetzt gut oder schlecht? Lernt der Mensch, der Zuschauer mehr? Weiß er mehr über Essen, als er damals wusste, bevor das angefangen hat?
Ich glaube, man muss sich nur die Einschaltquoten anschauen. Die sagen alles. Einschaltquoten heißt ja, das ist ja gleich, wenn ich heute ein Restaurant öffne und die Leute kommen, dann ist eine Frequenz und beim Fernsehen ist der Zuschauer.
Aber verstehen Sie es auch?
Ich sag mal, wenn ich heute sehe, dass die Küchenschlacht, ich meine ZDF, die ja für alle eine Sendung ist, wo die Leute schon meistens sagen, ist ja so konservativ, da läuft ja das Fett aus den Schuhen, dass die im Schnitt zwischen 18% und 20% hat, da können ja die anderen Köche, alle wie sie heißen, die können ja nur beten, dass sie sowas irgendwann mal erreichen. Das ist ja für die ein unerreichtes Ziel. Mhm. Und daran sieht man, wo ist die Wahrheit. Mhm. Also damals beim Dschungelcamp hat der Karasek gesagt, Herr Karasek, 8 Millionen im Dschungelcamp. Dann sagt er, ich bin froh, dass es 70 Millionen nicht gucken. Verstehst du, man muss es einfach mal im richtigen Verhältnis sehen. Mhm. Was ist denn Erfolg? Was ist denn Frequenz? Was ist denn Zuschauer? Was ist denn das? Ich meine, am Ende kann ich nur sagen, ist Erfolg dann, wenn ich das irgendwo spüre. Im Supermarkt, in dem die Leute das kaufen, und im Restaurant, in dem die Leute zu mir kommen und sagen, du bist ein geiler Koch, da komme ich wieder. Mhm. Aber das ist doch noch lange nicht so, wenn ich heute im Fernsehen auftrete und ich sage jetzt mal, versuche ein Schnitzel an die Wand zu braten oder an der Wand zu braten, dass ich jetzt der geilste Koch aller Zeiten bin. Das ist Unterhaltung, Infotainment. Das ist mittlerweile ist ja Kochen nicht nur Kochen, sondern Kochen ist ja ein Vehikel, um bestimmte Situationen anders zu gestalten. Natürlich, ich mache das ja auch. Aber wo ich immer gesagt habe, wo meine Grenze ist, wenn mit Lebensmitteln Scheiße baut oder mit Lebensmitteln versucht, Schindel oder zu treiben. Mhm. Das ist kein Respekt mehr vor der Natur. Mhm. Damit bin ich groß geworden, davon lebe ich heute. Und das wäre das Letzte, was ich machen würde, ist anzufangen, mit Bananen gegen Speckscheiben zu werfen. Also das ist etwas, wo ich sage, da ist dann wirklich Feierabend.
Ist das zu erwarten?
Nichts ist unmöglich. Ich sage nur, 11. September. War auch nicht zu erwarten. Wenn ich Krimi-Autor gewesen wäre, ich hätte wahrscheinlich in meinem Leben, kann sein, wahrscheinlich nach 10 Flaschen Bier oder nach 6 Flaschen Wein, dass mir vielleicht sowas eingefallen wäre. Aber ein normal denkender Mensch wird sich da schwer tun, einen Inhalt zu schreiben, wo 2 Jumbo-Jets in ein Hochhaus
gehen. Das ist richtig. Herr Laffe, gibt es in Ihrer 50-jährigen Karriere eine Geschichte oder einen Step, der nicht so beachtet worden ist für Sie, aber extrem wichtig war?
Das ist immer eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Also ich muss sagen, mein großer Nachteil war die Öffentlichkeitsarbeit, muss ich ganz klar sagen. Weil die Öffentlichkeitsarbeit immer als Synonym gesehen wird, nämlich in dem speziellen Fall der Koch. Mhm. Und der Koch hieß damals oder heißt Laffer. Und wenn man irgendwas aufgemacht hat oder wenn man, ich sage jetzt mal, solche berühmten Restaurantführer zugrunde legt, wo dann steht, schlammiger, sandiger Spinat zum Amisgöl und eine über, was ich abgestürzte Jakobsmuschel und sonstiges, dann weiß ich sowohl, weil ich ja selber auch eine Zeitschrift mache und darüber hinaus Fernsehen mache, was das für eine Notwendigkeit hat der Breitenwirkung oder sicherlich des Aufmachers. Und da muss ich sagen, ich bin so froh und glücklich, dass ich diese Leute alle überlebt habe. Und die Leute heute, die damals das geschrieben haben, dass die heute weg vom Fenster sind. Ich weiß nicht, von was die leben, auch was sie machen, aber ich bin immer noch da und ich habe diese Leute alle überlebt, beziehungsweise die sind alle weg vom Fenster, beziehungsweise sind irgendwo. Aber in der Situation, in der ich mich befand, war es natürlich für mich mega schwer und es war ein riesengroßer Nachteil. Mhm. Und das habe ich sehr oft bereut, dass ich dann so im Mittelpunkt stand und dass man mich benutzt hat und so eine Nummer draus gemacht hat. Das würde ich heute nicht mehr machen. Da wäre mir das zu schade.
Aber jetzt erzählen Sie das über die Vergangenheit, aber in dem Moment, als es passiert ist.
Hart. Mega hart, mega scheiße, aber keine Chance. Und ich sag mal, und das ist jetzt wirklich ernst gemeint, irgendwann gibt es den Tag, wo auch diese Menschen über diese Bösartigkeiten, über diese, ich sag mal, Hinterhältigkeit hoffentlich die Antwort bekommen, die notwendig ist. Man sieht alles. Und ich möchte nicht sagen, dass ich jetzt vielleicht der Philosoph für die Zukunft bin, aber ganz locker bleiben. Ich habe viele Menschen kommen und gehen sehen und ich werde sie noch einmal sehen. Ich sehe die noch. Und ich werde die Gelegenheit auch wahrnehmen, denen das zu sagen, was ich denen immer schon sagen wollte. Mhm. Nur in der Situation, in der ich mich befand, konnte ich das nicht machen. Und ich habe Mitleid mit den Leuten, weil es sind arme Leute, die sich auf Kosten anderer irgendwie in den Mittelpunkt stellen müssen oder einen auf dicke Hose machen. Und ich sage mal, außer ich sage es mal bewusst jetzt, vielleicht einen Artikel zu schreiben, den heute ChatGPT schreibt, den Frust auf andere Leute ablassen. Alles in Ordnung, habe ich alles überstanden, habe ich alles überlebt. Aber heute bin ich auf der anderen Seite. Und meine Zeitschrift heute, der Feinschmecker, der wird besser verkauft als die anderen Zeitschriften. Mhm. Und das ist ein Beweis dafür, dass meine Partner, meine Menschen, meine, die Luminäre stehen, heute auch noch Anzeigen schalten und das nicht unerheblich. Und bei den anderen Zeitschriften ist gar nichts mehr. Mhm. Warum? Weil die Leute haben nämlich diese ganzen Partner, zu denen sie Vertrauen aufgebaut haben, missbraucht und nur benutzt. Ich habe nie jemanden benutzt. Ich habe immer geben und nehmen verstanden. Und das ist vielleicht eine der wichtigen Dinge im Leben. Aber noch ist nicht alle Tage.
Sie waren ja damals ein relativ junger Koch. Wie reagiert man sich da ab? Was war Ihre Schleuse, wo Sie gesagt haben?
Da ich heute bei keiner Psychologin sitze, sondern bei einem Podcast sitze, ist das nur kurzfristig und sehr, sehr oberflächlich zu beantworten. Ich sag mal, wir wissen ja, dass in dieser gastronomischen Situation sehr, sehr viele unterschiedliche, zweiseitige Dinge spürbar sind. Das eine ist der berufliche Erfolg, das andere ist das menschliche oder das wirtschaftliche oder, ich sag mal, das Umfeld. Und es ist so schade, dass sehr oft das Berufliche nicht mit dem Menschen oder das Menschliche mit dem Beruflichen kompatibel ist. Mhm. Oder das Persönliche. So. Warum kommt das? Weil jeder Mensch hat eine Seele, ein Herz, ein Gefühl. Und jeder hat natürlich eine Möglichkeit für sich, das zu verarbeiten. So. Vielleicht ist das, was ich heute habe, auch die Zusammenfassung vieler Dinge, die ich in meinem Leben nicht richtig verarbeitet habe. Mache ich mir oft Gedanken darüber, dass ich vielleicht in der Situation vielleicht keine professionelle Hilfe beansprucht habe, oder dass ich das alles in mich hineingefressen habe oder mich wirklich scheiße behandelt fühle. Vielleicht ist das heute die Zusammenfassung vieler nicht verarbeiteter Dinge. Das kann ich jetzt nicht bestätigen, weil mir das keiner bestätigen wird. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was in der gesellschaftlichen Wahrnehmung sich unterschiedlich auswirkt. Mhm. Der eine säuft, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Der nächste, was weiß ich, der fährt jeden Tag über die Geschwindigkeitsbegrenzung. Der andere, was weiß ich, keine Ahnung, was der macht. Jeder braucht doch ein Ventil. Wir sind doch keine Maschine, wir sind auch kein Computer. Wir müssen doch irgendwie mit der Psyche des Menschen im Einklang stehen. So, und dann ist ja das durch diesen Leistungsdruck in der Gastronomie besonders ausgeprägt. Und da muss man nicht drüber reden, dass solche Beispiele, die auch in der Öffentlichkeit hinweg bekannt sind, mhm. irgendwann in die Öffentlichkeit kommen. Und vielleicht ist das auch eine Folge dessen, dass man dieses Menschliche, dieses Menschsein, Schwächen zuzugeben, Fehler einzugestehen und nicht vollkommen zu sein, endlich versteht. Mhm. Und ich glaube, das sehe ich jetzt bei mir, die Wonne der Anteilnahme. Und es sind ganz fremde Leute, mit denen habe ich überhaupt nichts zu tun, ist für mich dermaßen motivierend zu kämpfen, wenn eine fremde Person, mit der man nie was zu tun hatte, sagt, Johann, du schaffst das. Wobei die Leute, die früher das Brot nicht gegönnt haben und auch heute nicht gönnen, eben eher so stillschweigend darüber hinweggehen. Alles in Ordnung, klar, akzeptiere ich. Aber daran siehst du, der Mensch ist ein Individuum, das ist keine Maschine, kein programmierbare Person. Also wir beide sind unterschiedlich. Jetzt sprechen wir über einen gemeinsamen Inhalt, aber trotzdem haben wir, wenn wir hier rausgehen aus der Tür, ganz, ganz andere spürbare Verhalten. Weißt du, wenn immer Leute zu mir gesagt haben, nimm's nicht so schwer, ist doch nicht so schlimm. Da habe ich mir gesagt, Leute, was für mich schlimm ist,
das wisst ihr nicht.
Entschuldige bitte. Mhm. Das muss ich doch mit mir selber ausmachen. Mhm. Ach, das ist doch nicht so tragisch. Ach, sei doch nicht traurig oder sei doch nicht so euphorisch. Dann sage ich, ich weiß, was nach Euphorie kommt und was nach Traurigkeit kommt. Ich weiß, habe alles erlebt. Reell sein, immer daran denken, woher man kommt. Ich komme aus der Oststeiermark und ich habe, wie gesagt, eine der Entscheidungen mit dem Restaurant getroffen. Nicht, weil ich nicht mehr Michelin stellen wollte, weil mich irgendjemand geärgert hat. Einzig und alleine, weil ich gesagt habe, das hat mit meinem Ich nichts mehr zu tun. Mhm. Ich kann es nicht, ich will es nicht. Und wie weit der Höhe, und wenn ich dann sitze im Restaurant, der Kellner erklärt dir 3 Minuten von links nach rechts, wir fangen an mit einer Essenz von Pistazienkernen, daneben ist ein Schaum von sowieso, und dann nimmst du einen Löffel und eine Gabel, und dann hast du auf einem Löffel alles Platz. Und dann sollst du 15 verschiedene Geschmackskomponenten in deinem Mund analysieren, und das soll dann der Oberorgasmus sein im kulinarischen Bereich. Da muss ich sagen, da bin ich der größte Banause auf dieser Welt. Ich kann es nicht. Mhm. Ich verstehe es nicht, ich kann es nicht. Ich bin ehrlich, wenn es andere können, ich habe den größten Respekt, ich beglückwünsche alle. Aber ich habe immer noch mal gelernt, ein gutes Fleisch soll nach Fleisch schmecken, die Soße soll nach Soße schmecken. Das ist jetzt ganz banal, vielleicht ist es alles jetzt für die Leute, die zuhören, sagen, der spinnt doch, was sagt er denn da? Aber ich meine, wo gibt's einen guten Kartoffelsalat? Jetzt werden alle sagen, scheiß Kartoffelsalat, ja. Die meisten kaufen ihn aus dem Heimat. Mhm. Aber ein guter Kartoffelsalat, da trennen sich die Spreu vom Weizen. Da können viele Köche, die sehr erfolgreich sind, wahrscheinlich auch ein Lied davon singen. Was heißt es, einen guten Kartoffelsalat zu machen? Mhm.
Mhm. Was sie immer ausgezeichnet hat, in all den Jahren, war auch eine gewisse Neugier, die mhm. sie immer gehabt haben. Ja. Sobald irgendetwas da war, war dann die nächste Idee schon quasi da. Waren Sie, ist das eine Neugier, die Sie schon von Anfang an schon als Kind geprägt hat, dass Sie immer so gedacht haben, oder ist das erst mit der Küche gekommen?
Nee, das ist eher, ich sage mal, eine Mischung aus Zwang der Notwendigkeit, mhm. um weiterzukommen. Mhm. Eine ständige in sich vorhandene Unzufriedenheit, das ist auch das, das müssen viele Leute wissen, das sage ich auch jetzt in der Öffentlichkeit zum ersten Mal. Einer der größten Erfolge eines Ichs ist die Unzufriedenheit, nämlich die Selbstkritik, mhm. die Reflexion dessen, was man macht. Und zwar ehrlich, nicht jetzt, ah, ich bin ein geiler Typ, meine Hose kann ich mir leisten, das ist ja von der Firma sowieso. Ich muss mich immer noch wohlfühlen, da mhm. nützt mir die Firma nichts. So. Das ist das Erste, dass ich mich selbst hinterfrage, würde ich das in der Situation, in dem Umfang, zu den Konditionen, ist ja wurscht, was alles zugehört. Würde ich das auch so wollen? Das ist mal das Erste. Und das Zweite ist natürlich, dass ich persönlich auch, und das habe ich immer gesagt, immer nur an die anderen denke. Ich bin nicht wichtig. Ich mache es nicht für mich. Ich mache es für die anderen. Es sei denn für mich persönlich, klar, aber dann mache ich es für die anderen. Und ich möchte ein gewisses Verhalten oder eine Reaktion verspüren. Mhm. Und das ist zum Beispiel eine der größten Tugenden für mich immer, das, was ich so hasse im Restaurant, ist diese Frage, Herr Lafer, schmeckt es Ihnen? Die Körpersprache lässt es ja nicht zu, gut zu essen und böse zu gucken. Also ich kann es nicht, vielleicht kann es jemand anders, aber ich war bei Sammy Morgan und überall. Und die Reaktion meiner Hände, meiner Füße, wie ich jetzt hier sitze, ist da im Unterbewusstsein vorprogrammiert. So, und jetzt sitze ich ja nicht im Restaurant und mache dem Kellner, wie geil, Umschlepper. Und in Wirklichkeit denke ich mir, hoffentlich ist bald vorbei. Das funktioniert ja nicht. Das siehst du auch. Du siehst auch, wenn einer den Teller mit Freude leer ist, vielleicht noch mit dem Brot den Teller ab, ist ja wurscht was. Das merkst du doch. Also sind wir doch mal ehrlich. Und meine Mutter zu Hause, die hat immer gesagt, Hansi iss. Weil für sie war das Synonym, wenn ich gegessen habe. Nicht schmeckt's oder viel oder wenig, sondern Hansi iss, iss jetzt auf, machst du eine Portion. Das war für sie das größte Glücksgefühl, wenn der Hansi oder die beiden Schwestern gegessen haben und der Vater gegessen haben. So. Und ich glaube, das ist das normal Menschliche. Vielleicht denken die jetzt hier, die hören super so einen Kinder-Podcast. Nein. Man muss ganz normal anfangen, über sich nachzudenken und nicht denken, ich bin, was ich, Richard David Brecht. Das bin ich nicht, weil das ist eine Ausnahmeerscheinung. Ja, ich bin so, wie ich bin. Ich bin groß geworden. Mit meinen Höhen und Tiefen und mit meinen guten und schlechten Seiten und mit meinen Launen und Nichtlaunen und meiner Bösartigkeit und Freundlichkeit. So, und mit der Situation muss ich lernen, umzugehen. Wenn ich das für mich bewusst einmal gesagt und wahrgenommen habe, dann ist vieles leichter. Und nicht zu vergessen, und das ist das, was in der Bibel steht, geben ist besser als nehmen. Mhm. Ich habe so viele Dinge in meinem Leben verschenkt. Meine Frau und viele in meinem Umfeld sagen, du bist doch wirklich wie bei der Formel 1. Dann habe ich immer gesagt, am 31.12. machen wir den Strich. Und zwar nach Silvester, über das Jahr davor. Mhm. Und nicht im März und nicht im Juli, nicht im August und nicht im Dezember. Am 31.12. Und das darf ich jetzt hier sagen, nach vielen Höhen und Tiefen, bis auf 2 Jahre, das hatte Gründe, habe ich kein Jahr gehabt in meinen langjährigen Arbeitsjahren, wo es schlechter war als vorher. Mhm. Und daran siehst du auch, und darin steckt auch die Erklärung, ob ich ungeduldig bin, umtriebig bin. Nein, ich habe ein Ziel und von mir kannst du alles haben, egal was, Tag und Nacht. Aber ich möchte mir gegenüber ehrliche, wertschätzende, klar denkende Menschen haben, die das richtig einordnen. Das ist im Bösen genauso wie im Guten, aber raus damit. Und ich habe so viele Geschäftspartner. Wenn du jetzt überlegst, was ich für Testimonialverträge hatte. 20 Jahre WMF, 10 Jahre Willerbruch, 10 Jahre Webergrill, eigene Grillserie. Heute sehr erfolgreich, mit wirklich viel Umsätzen bei, mit Töpfen, Pfannen und so weiter. Mhm. Und ich habe mit 80 D-Mark angefangen. Jeder sagt doch, in einer Generation ist es ja gar nicht mehr möglich, überhaupt noch was zu verkaufen oder Umsatz zu machen oder eine Marke zu machen. Mit nur viel Geld kann man das machen. Ich bin kein Konzern. Wenn ich morgen für 10.000 Euro in Solingen ein Messer bestelle, muss ich es überweisen. Da steckt niemand dahinter. Ich muss die 10.000 Euro erstmal bei dem Schmied bezahlen, damit er mir die Messer schmiedet. Mhm. So, aber, jetzt kommt das große Aber. Die Leute spüren das. Die merken das, ob du denen ehrlich umgehst. Du kannst heute nichts mehr verheimlichen. Und du kannst nicht draufschreiben, Jamaika rum und machst irgendwo im Hinterhof irgendwelchen rum. Das ist längst vorbei. Mhm. Die Leute wollen Transparenz, die Leute wollen Anerkennung, die Leute wollen Wertschätzung und die Leute wollen auch Niederlagen öffentlich wahrgenommen sehen. Die wollen nicht immer nur den Sonnenschein. Weil jeder von uns hat solche Momente und die muss man auch ehrlich zugeben können.
Was für Sie aber nie ein Problem war, auch über solche
Sachen? Ja, das war schon ein Problem, weil natürlich, und das muss ich ja sagen, was ich eingangs gesagt habe, mit dem Synonym in der Öffentlichkeit, damit auch mit meiner, ich will es ja eigentlich gar nicht mehr ansprechen, mit der Steuergeschichte, wenn du da überlegst, was daraus gemacht wurde, wie sie da also wirklich, wirklich, wirklich in einer Penetranz von Unverschämtheit jemand, sagen wir mal, als Synonym in die Öffentlichkeit gestellt haben und du das Gefühl hattest, der größte Verbrecher aller Zeiten, der da rumläuft, da muss ich sagen, ich hoffe sehr, dass diese Leute, die es zu verantworten haben, einmal darüber nachdenken, ob das alles im Verhältnis war, ob das alles richtig war, weil ich meine, wenn ich heute andere Beispiele sehe und viele, viele Beispiele der Öffentlichkeit sehe, da muss ich sagen, immer den Ball schön flach halten und immer eine Verhältnismäßigkeit. Mhm. Aber das ist typisch, das ist deutsch, vielleicht auch österreichisch, keine Ahnung. Das ist halt so. Und da fangen wir jetzt an bei einem Thema, was ich für die Zukunft sehr am Herzen habe. Und das ist meine Zukunftsphilosophie. Man kann nur von den sehr Guten besser werden. Mhm. Und es ist für meine Begriffe einfach nicht gut, dass man immer die sogenannten Opinion Leader, Vorbilder versucht, bei jeder Kleinigkeit hinzurichten oder sie zu verdammen, zu verurteilen. Ich glaube, dass jeder, der auf dieser Welt lebt, ob sozial schwach oder sozial gut, das Recht auf Leben hat, das Recht auf Entwicklung hat und das Recht auf Gutes und Schlechtes hat. Und warum muss ich heute immer diese Leute nehmen, die wirklich, und das sage ich jetzt mal, ich habe mit der Verona Boot jetzt gerade gedreht, und dann sagt die Moderatorin, ja, und jetzt die Firma in Dubai und so weiter. Ja, ich habe Respekt, großen Respekt. Dort eine neue Firma zu machen, Angestellte zu haben, erfolgreich zu sein. Leute, macht es doch einfach mal. Seid doch mal ehrlich zu euch. Das sind für mich die großen Helden der Gegenwart. Und ich kann nur zu dem gehen und sagen, sag mal, was machst du denn da? Kann ich mir davon was abschauen? Bist du bereit, mir das zu sagen? Davon lebe ich. Mhm. Und das wünsche ich mir so sehr. Und ich meine, ein Beispiel für mich, und das muss ich jetzt auch sagen, ist die Steiermark. Als ich ja damals, ach, als ich mir nach Hause kam, habe ich mir gesagt zu meiner Mutter, Mensch, Meier, was ist denn das hier? Da geht ja gar nichts vorwärts. Guck mal, und heute ist das Land so weit vorne, mhm, so populär, so beliebt. Warum? Weil die im Glück, im Unglück oder Unglück im Glück, Gott sei Dank, sich nicht jedem Scheiß unterworfen haben. Gesagt, okay, wir machen nur noch hier Beachparty und das und nur noch hier auf was weiß ich, keine Ahnung, sondern wir bleiben auf das, was wir haben, wofür wir stehen. Mhm. Und heute haben die, was ich, 13, 14 Millionen Übernächtigungen. Als ich angefangen habe bei Steiermark Tourismus, da waren es, weiß ich nicht wie viel. Ich finde es mega. Und das ist der Beweis. Langsam, bedächtig, überlegt, zukunftsorientiert, mhm, in die Ferne schauen.
Und nicht jedem Trend folgen.
Nein, genau. Auf keinen Fall. Und wenn der Koch ein Messer kauft, plötzlich hat jeder die gleiche Kochjacke. Mhm. Erzähl mir mal, warum. Was für ein Schwachsinn. Die glauben, sie sind genauso gut, weil er die gleiche Kochjacke hat. Warum? Nur weil die Firma viel Umsatz macht oder vielleicht einen Sonderpreis macht? Mhm. Hör auf damit. Du kannst auch im Unterhemd kochen, wenn du Talent bist. Da brauchst du nicht diese Jacke. Das ist überall ein T-Shirt. Verstehst du? Das muss nicht sein. Mhm. Aber typisch. Typisch. Wenn der andere das hat, bin ich genauso gut, weil ich das auch habe. Mhm. Nützt dir nichts. Nützt dir gar nichts. Du musst abliefern. Und zwar mit deinem Gefühl, mit deiner Intuition.
Weil wir schon bei dem Thema sind, sind Sie der Meinung, dass die Technologie der Küche geholfen hat oder verduscht sie auch ein bisschen was?
Nee, würde ich sagen, es ist ja notwendig, um heute auch die Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten, dass man heute solche Sachen wie Solidgaren oder verschiedene Mixgeräte und das alles, was dazugehört und darüber hinaus die modernste Technik in bestimmten Garprozessen einsetzt. Nein, das sehe ich als Vorteil für den Koch. Und das ist auch so, eines der großen Erfolgsfaktoren in der Gastronomie ist Kontinuität. Mhm. Und dabei unterstützt die Technik ja wahnsinnig. Mhm. Also wenn ich heute Mittwoch genauso bei 20 Gästen wie am Samstag bei 50 Gästen esse, gleiche Qualität, gleiche Gargrad, Kontinuität, dann ist das ein Mega-Vorteil für die Beständigkeit eines Restaurants. Das ist ja oft der Fall, sitzen wenig Leute da, sagst du, so ein geiles Restaurant, gehst dahin, volles Haus, denkst du, was ist denn das hier, da war ich noch nie. Das ist das Problem und da hilft die Technik schon wirklich extrem.
Aber es ist jetzt nicht leichter geworden dadurch?
Doch, schon. Also wenn ich heute denke an meine Arbeit bei der Lufthansa mit mehreren tausend Portionen pro Tag, weltweit 64 Länder, 29 Auslandsstationen, das wäre gar nicht mehr denkbar. Ich meine, wir brauchen alleine in Frankfurt, in München, ich glaube, 3.000 bis 4.000 Rinderfilets jeden Tag, portionierte Filets, die vorgegart sind, die werden ja nur warm gemacht. Ich meine, soll ich die in der Pfanne anbraten, einzeln, da kannst du ja 20 Köche hinstellen, die werden ja wahnsinnig. Das musst du schon mit Geräten machen, mit modernster Technik, sonst wird das ja nichts. Das geht ja gar nicht mehr anders.
Das ist auch so ein Punkt, Lufthansa, warum war das Ihnen so wichtig?
Naja gut, ich habe ja, also muss man ja sagen, ich habe ja 1900 und ich glaube, weiß ich gar nicht genau, 88, 89 bei Cassie Pacific war ich der erste Konsultantenchef als Steirer bei Cassie in Hongkong. Das war ja für mich damals der Ritterschlag, dass ich die Menüs machen durfte. Dann war ich danach, war ich bei Delta Airlines, als die Olympischen Spiele in Atlanta waren, war ich viele Jahre. Dann 96. war ich ja 10 Jahre war ich dann bei Singapore Airlines. Das war ja auch für mich als Österreicher, kannst du dir vorstellen, ganz alt, bei Singapore Airlines war ja ein Ritterschlag. Ich war ja mit den ganzen Chefs da und weltweit mit den ganzen Leuten da unterwegs. Ich meine, die Leute haben mich alle angesprochen, obwohl die zum Teil mit mir gar nichts anfangen können. Bei Singapore Airlines fliegen viel Gäste aus Asien, Lufthansa fliegen viel Deutsche. Also dann eine ganz normale Situation. Ich bin ja seit langem einer der hohen Vielflieger und dann haben die ein Meeting gehabt in Wiesbaden mit, weiß ich nicht, 150 Leuten. Ich war ein ganz normaler Gast, der eingeladen war. Und dann hat man mich ausgewählt, ob ich auch persönlich meine Erfahrung zu meinen Erlebnissen in den letzten Wochen, Monaten, Jahren sagen kann. Da habe ich gesagt, also wenn ich nicht müsste, würde ich mit dem Scheißladen überhaupt nichts mehr zu tun haben. Ich würde nie mehr fliegen, was da abgeht. Und die schaffen sich ja selber ab und so. Also ich war schon sehr ehrlich. Also möglicherweise auch habe ich da schon einige Leute wirklich vor den Kopf gestoßen. Aber ich habe einfach gedacht, naja, was, ich bin viel fähiger auf Lebenszeit. Mein Status können Sie mir nicht wegnehmen. Sei einfach so, wie du bist, sag ehrlich. Und ich habe das dann gesagt. Der Vorstand, alle waren da. Und 3 Monate später, dann kam ein Schreiben von einem Chef. Und da schreibt dann, Herr Lafer, können Sie sich vorstellen, uns zu unterstützen? Das hat mich sehr imponiert, was Sie gesagt haben. Ich habe gesagt, die werden mich nicht mal mit dem Arsch angucken, wenn Sie vorstellen müssen. Weil ich war ja, der Meierhofer war ja vorher Vorstandsvorsitzender Österreicher, der ist ja leider verstorben. Das war noch einer, mit dem ich immer offen geredet habe. Aber der hat damals mit Köchen nichts gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja, was glaubt ihr denn? Ich bin da ehrlich und ich bin offen. Und wenn ihr meine Expertise haben wollt, A, sage ich euch gleich, das dauert mindestens 2 Jahre, bis da eine spürbare Veränderung kommt. B, ohne Moos nichts los, da müsst ihr Geld in die Hand nehmen. Wir haben alleine jetzt am 6. Mai diesen Jahres ging die Business Class, also Fox Future Onboard Experience an Bord. Wir haben alleine 73 Millionen Einzelteile für die Verpflegung gekauft. Also 73 Millionen Geschirr, Besteck und sonstige Teile. Nur damit man mal sieht, was da passiert ist. In Verbindung mit dem kulinarischen Inhalt habe ich gesagt, okay, ich habe ein eigenes System und alleine schon die Einführung, dass wir Köche nicht mehr bestimmen, was geflogen wird, sondern dass es wirklich ein Panel ist von 15 Personen, die an einem Einzeltisch sitzen mit einer App und abstimmen über das, was sie präsentiert bekommen, ob das eine Chance hat bei den Gästen. Und alles, was über der Note 2,5 ist, wird nicht genommen, obwohl wir Köche uns viel Mühe gegeben haben. Ist eine Revolution in der weltweiten Flugzeugbranche, Flugfahrtbranche. Und das wiederum hat natürlich jetzt, sagen wir mal, den Gast, aber auch natürlich den Verantwortlichen sehr imponiert. Und ich sage mal, diese Net Promoter Score, wie man das heute nennt, Neudeutsch, der ist von, ich glaube, 55-60% mittlerweile fast bei 80-75% der Kundenzufriedenheit. Ich meine, wenn ich ein Unternehmen habe und meine Kundenzufriedenheit wird bei so vielen Fluggästen, geht die um 10 oder 15% nach oben, dann können wir nicht alles falsch gemacht haben. Aber auch da immer das Gleiche, nicht Lafer, nicht Gate Gourmet, nicht der Vorstand, sondern wir als Mannschaft, als Team. Wir haben uns ehrlich in die Augen geschaut, haben gesagt, was müssen wir machen, wer hat welche Aufgaben zu erfüllen. Dass ich jetzt natürlich mit meinem Namen da vorne dran stehe, ist für mich nicht immer nur ein Vorteil, sondern ein Nachteil, weil ich auch die Reklamationen und sonstige Dinge
in
Anspruch nehmen oder auch verantworten muss. Aber ich bin so dankbar bei Gate Gourmet, über alle, über die Lufthansa, Megachefs, ehrlich. Und ich sage denen knallhart, und die sagen mir knallhart, und wir stehen ja auf und geben uns die Hand und sagen, es war ein schöner Tag. Und das ist für mich Partnerschaft. Der Rest wird nichts. Auf die Dauer gesehen, die Leute sitzen da 10-12 Stunden, dann sagen sie zu Syrtes, jetzt machen Sie mal, ich sehe da gerade das Foto und das Vorwort von Herrn Lafer, ja jetzt bitte, mach mal hier, komm. Butter bei die Fische, wo ist denn das jetzt hier? Wo ist denn der Typ? Ja, der ist nicht da. Ja, das Essen, was ist denn das hier? Und dann, das kannst du dir die Auswirkungen vorstellen. Das geht so schnell, wie es nach oben geht, geht es nach unten, noch schlimmer. Und es dauert keine 5 Wochen, ist dein Ruf erst ruiniert, lebst du ungeniert. Gell? Da kannst du nämlich dann selber fliegen. Da brauchst du nichts mehr, da brauchst nichts mehr essen da. Das muss man auch mal sagen.
Ja.
Und das ist immer, bei solchen Gesprächen nie wird das erwähnt. Immer nur, ich bin der geilste Koch bei der Lufthansa. Aber was da dahinter steckt, welcher Druck da ist, welche Verantwortung da ist. Und nur managebar mit Selbstkritik, indem ich selber daran denke, würde ich das essen. Es gibt jetzt dein nächst Intercont, also alle Strecken außerhalb Europas, einen Film. Da spielt die Steiermark eine große Rolle. Ich habe mit Christoph Banschert, den Chef von Gate Gourmet, alle Erzeuger besucht. Mhm. Vulcano, Messner, wo waren wir noch, über der Steiermark. Der Passagier sieht,
woher das Essen kommt.
Woher das kommt. Und ehrlich. Und nicht irgendwie so eine aufgeblähte, schön gemachte Story, sondern nein, da sagt der Lieferant, Herr Lafer oder Johann, es ist schön, dass du da bist, aber 1500 Kilo Schinken im Monat vom Vulcaner, sagt er zu dir, sag mal, da ist in der Steiermark kein Schwein mehr. Da habe ich, gibt's kein Schwein mehr, wenn man das machen würde. Das geht nicht. Also was ist die Quintessenz? Selektiv, besonders, für besondere Anlässe. Mhm. So, und das ist das, was uns ausmacht, ist die Transparenz und die Ehrlichkeit und vielleicht das Verständnis, dass es nicht das Gleiche ist, wenn ich ins Restaurant gehe. Mhm. Ja.
Bei all dem, was Sie erreicht haben, warum tun Sie sich das noch an? Weil das ist ja der Weg nach oben,
ja.
Dauert ja, ja viel länger als der, der dann nach,
also,
nach unten geht.
Kann ich auch beantworten und das ist relativ einfach beantwortet. Erfolg ist eine Droge. Mhm. Erfolg ist Suchtpotenzial. Mhm. Erfolg ist eine Bestätigung für das Dasein, für das Wohlgefühl, für die Harmonie, für das Glücksgefühl. Endorphin wird ausgeschüttet in bestimmten Situationen. Und der eine bekommt das, wenn er 4 Flaschen Bier getrunken hat. Der nächste bekommt das vielleicht, weil er eine neue Freundin hat oder weil er mit seiner Frau sich wieder geeinigt hat. Und der nächste bekommt das, weil er super Restaurantgäste hat oder was auch immer, weil er viel Geld auf dem Konto hat. Für mich ist das, Menschen glücklich zu machen. Einfach das Gefühl zu haben, ich bin für andere da. Und das ist mein ureigenes Instinkt. Das war das, was ich in der Steiermark gelernt habe. Meine Mutter hat sich, wenn jemand kam, den Herzbändel ausgerissen wie ein Mehlspeisenteller und war traurig, wenn die Biskuitrate einen Riss hatte. Ich habe es gar nicht verstanden, warum. Aber sie konnte nicht anders. Sie konnte nicht anders. Mhm. So, und bei mir ist es eben so, nicht, dass ich mich dann aufgeile an dem, was ich an Bestätigung bekomme, sondern es ist mein Gefühl, dafür da zu sein, von anderen gemocht zu werden, von anderen anerkannt zu werden. Und ich habe immer gesagt, meine Heimat ist das, und das klingt jetzt wirklich sehr sentimental, wo das Grüß Gott mehr ist als Grüß Gott. Nämlich in der Regel, es sagt jemand wirklich Grüß Gott. Mhm. Und du spürst etwas und nicht, hallo, was kann ich für Sie tun? Klar, ist auch nett, aber ist für mich nicht wie eine von innen herauskommende Wortwahl oder ein Gefühl. Und ich bin ja so oft auch bei so klassischen Konzerten und bei Musik. Und wenn du dann diese Leute siehst, die aus dem Bauch heraus singen, dann kannst du das nur mit Gefühl machen. Mhm. Du kannst noch so eine geile Stimme im Hals haben. Keine Chance. Mhm. Das muss hier rauskommen. Und das ist das, was ich immer in mir hatte. Und es hat nichts mit, dass ich selber mit mir nicht zufrieden bin oder dass ich ein ganz scheiß Selbstwertgefühl habe zu tun, sondern wenn man Dienstleistung macht, ist es Dienstleistung und nichts anderes.
Gibt es irgendein Projekt, das Sie noch reizen würden?
Ja, es gibt für mich ein wesentliches Projekt, das ist nämlich mehr soziale Zufriedenheit in der Gesellschaft. Das werde ich nicht ändern können, aber es ist auf jeden Fall ein Wunsch. Und es ist für mich die Chancengleichheit. Nämlich die Chancengleichheit heute nach einem bewusst erlebten Situation eines jungen Mädchens, die mich gefragt hat, ob sie ihre Ausbildung in Hamburg machen kann. Und ich natürlich durch meine Beziehungen die Möglichkeiten habe anzufragen und natürlich dann sie auch sich da präsentiert hat und auch die Chancen hatte, mehrere Betriebe wahrzunehmen. Und dann kommt sie zu mir und sagt, sie, weißt du, Johann, ich habe mich nicht für eine Lehre entschieden, weil A, ich bin jetzt 23 und ich möchte nicht mehr meine Mädels dann immer anbetteln, dass sie mir Geld geben, denn ich bekomme 800 Euro Lehrlingsgehalt und die Wohnung kostet 1000 Euro. Demzufolge verzichte ich aufgrund der Situation, diesen Beruf zu lernen. Und das ist für mich keine Chancengleichheit. Das ist für mich etwas, wo das Verhältnis nicht mehr stimmt. Es ist ein Talent, es ist ein ehrgeiziges Mädchen, sie hat die Beziehungen, sie hat die Chancen und diese Chancen werden vernichtet, weil sie im Sozialsystem nicht so stark ist, wie andere es sind. Mhm. Und da muss ich immer sagen, das kann es nicht sein. Das kann es nicht im Sport sein, das kann es nicht in der Gastronomie sein, das kann es in keinem Beruf der Welt sein, dass ich meinem Wunsch, meiner Intuition, meinem Traum nicht nachkommen kann, weil es eben Umstände gibt im sozialen Bereich, die die Situation nicht möglich machen. Mhm. Da würde ich mir ein Leben lang Vorwürfe machen, auch bei unseren Kindern. Die haben beide gesagt, das, was ihr gemacht habt, höchsten Respekt, never ever, wir wollen das nicht. Mhm. Das tut weh, das tut sehr weh. Aber im Nachhinein muss ich sagen, gut so, weil das, was sie jetzt machen, das wollen sie machen. Mhm. Und das andere hätten sie vielleicht gemacht, aber halbherzig oder was auch immer. Alles ist richtig und alles muss so kommen, wie es kommt.
Aber wenn wir in einer Zeit sind, wo man schon darauf hinsteuert, in Amerika ist es ja schon so, dass man teilweise 2 bis 3 Jobs braucht, um zu überleben, weil eben die Kosten auch so explodieren, tut man sich heute wahrscheinlich schwerer, Träume zu verwirklichen, oder? Wenn man
ich meine, ich habe in Berlin 1977 6 Monate bei Burger King gegessen. Der Doppelhopper kostete 1 D-Mark. Ich weiß es noch wie heute. 1978 ging ich zum ersten Mal eingeladen von Mitarbeitern zum Italiener. Da gab es eine Pizza und Lambrusco-Wein, diese Korbflasche. Da habe ich noch gefragt, ob ich die leere Flasche haben kann, für mein, wo ich gewohnt habe, fürs Fensterbrett. Das ist keine Story, jetzt ist Tatsache. Wenn ich heute sehe, wie oberflächlich man einen Bringservice bestellt oder wie man oberflächlich man, ohne drüber nachzudenken, sich so ein Glas Wein in den Kopf kippt oder irgendwas, dann ist sehr oft das Bewusstsein für das Richtige oder Wichtige gar nicht da, sondern selbstverständlich oder es ist automatisch so oder es muss so sein. So. Und deshalb brauchen wir eine grundsätzliche Bildung. Bildung heißt für mich, entweder die Eltern nehmen sich die Zeit, um das, was sie vorleben, den Kindern mitzugeben, was oft schwierig ist, weil die Eltern beide arbeiten, oder man schafft Ersatz in Schulen, Kindergärten und in den ganzen Bereichen der Bildung, wo man bestimmte Grundtugenden der Gesellschaftsentwicklung spüren kann, erleben kann, sich damit beschäftigen kann und nicht immer denkt, ja, die Milch kommt von der lila Kuh, sondern man muss auch mal sehen, dass ja im Kuhstall die Kuh erstmal fressen muss, bevor ich die Milchmaschine dranhänge, damit ich am Ende Milchpulver habe für die Schokolade. Mhm. Das ist immer so hingestellt. Ja, und jetzt schon wieder im Angebot eine Tafel 59 Cent. Ich meine, das ist ja wahnsinnig. Das ist ja, klar, verstehe ich alles, dass die Leute nicht mehr Geld haben und auch. Aber wenn schon Schokolade, dann bitte selektiver und ab und zu mal was Besonderes und nicht immer nur Schokolade, weil ich jetzt ein Glücksgefühl in mir habe. Mhm. Oder haben möchte, sondern das etwas mehr Bewusstere im Leben wahrnehmen. Und deshalb sage ich immer, Leute, ja, die Bäume wachsen nicht in den Himmel und wir befinden uns in einer Situation, das sage ich jetzt nur für mich, ich bin einer wahrscheinlich derjenigen, der mega Zeit hat, in einer Generation leben durfte und lebe, wo diese ganzen Situationen, ich möchte jetzt nicht im Detail darauf eingehen, ganz, ganz schlimm waren, dieses Leben so genießen durfte. Und bitte, lass uns nicht den Fehler machen und so lange weiterzumachen, bis wieder ähnliche oder andere Situationen eintreffen. Der Mensch muss doch irgendwann mal belehrbar sein, er muss irgendwann mal vernünftig werden und sagen, Leute, ob der 3 Paar Schuhe mehr hat wie ich, kann doch nicht zu dem vollkommenen Glück entscheidend sein. Das gibt's doch nicht. Also es gibt's wirklich nicht. Geh mal einmal in die Onkologie einer Uniklinik und guck mal morgens, wie viele Ständer da stehen mit 10, 12 Flaschen an einem Ständer. Leute, das ist jetzt vielleicht wieder theatralisch, aber das ist auch die Wahrheit des Lebens. Es ist nicht nur die Flasche Champagner Dom Pérignon aus dem Jahrgang mit 4 Jahrgängen gemischt, sondern es ist auch die andere Seite. Also alles zu seiner Zeit. Man kann nur das eine genießen, um das andere zu verstehen. Deswegen sage ich immer, schön den Ball flach halten und immer wissen, dass in der Regel ja die meisten auf der Toilette gehen müssen.
Lieber Johann, ich danke dir recht herzlich.
Ich danke auch. Ich hoffe sehr, dass es ein Gespräch war, was nicht so wie sonst immer ist, wie viel Mehl und Zucker muss ich nehmen, um den perfekten Whisky-Teig zu machen, sondern dass es vielleicht auch so den einen oder anderen ein bisschen hilft, über seine Ist-Situation nachzudenken. Mhm. Ich bin eine unique Person. Das ist meine persönliche Intuition und Einstellung. Ich bitte auch zu verstehen, wenn es nicht bei allen sofort auf Nächstenliebe stoßt, aber das ist das, was ich im Laufe meiner ja, ich sag mal, bald 69 Jahren an Quintessenz heute an diesem Tag von mir geben durfte und konnte. Ich bedanke mich sehr für das sehr offene Gespräch und ich wünsche natürlich allen, die das jetzt gehört haben oder zuhören oder in Zukunft hören, einfach das, sagen wir, für sich zu verwerten, was sie glauben, für ein essentielles Leben wichtig zu sein, auch befolgen, weil das Leben ist wirklich schön und es ist wirklich viel zu kurz, um sich jeden Tag über was zu ärgern.
So ist es. Danke vielmals.